Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Micha und heute habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Benny. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hi, du bist Leitungsgeschäftsführer?
Nee, ich bin Leiter vom Marketing für BeatSlayer.
Genau, Leiter vom Marketing von BeatSlayer und das ist ein Spiel, das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am letzten Freitag rausgekommen ist. Am
Donnerstag? Ja.
Donnerstag war das? Guck mal, ich mache direkt zum Intro alles falsch. Und das ist also jüngst erschienen. Ich habe es quasi seit ein paar Stunden gespielt. Ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es jetzt gerade wirklich wenige Tage raus. Ein Spiel für Steam, was sofort alle Stichpunkte anspricht, die oder beinhaltet, die mich sofort auf den Plan rufen. Und zwar geht's um Hack'n'Slay und um Musikspiel, das Ganze gemischt, plus Berlin-Setting, was super, super spannend ist. Und das von einem Indie-Team aus Berlin. Und da habe ich gesagt, das ist ja super geil. Ich würde super gerne mit euch ein Gespräch führen und ich freue mich total, dass du die dich bereit erklärt hast, dir deine Zeit für uns hier zu schenken. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, freut mich.
Die meisten haben sehr wahrscheinlich von BeatSlayer noch nichts gehört. Also die, denke für viele ist das neu. Lass uns doch die Leute erstmal kurz abholen und umkreisen, um was für eine Art von Spiel es sich handelt. Also stell dir vor, Leute fragen dich, ey, was ist BeatSlayer? Wie würdest du es denen erklären?
Klar, BeatSlayer ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Roguelike Hack and Slay. Also man zerschlägt sehr viele Roboter in diesem Spiel, man verarbeitet sie sehr schön zu Altmetall, Kleinmetall, aber mit der uniken Mechanik, dass alles quasi im Beat der Musik passieren muss. Also im Takt der Musik muss man den Angriffen der Roboter ausweichen, man muss versuchen, die Roboter dabei zu treffen und während die Roboter auch im Takt agieren, entsteht dadurch halt ein besonderer Flow und ein besonderer Mix an Gameplay, dass man sozusagen in diesen Flow der Musik kommt, die Musik mehr fühlt und dementsprechend dann auch besser in dem Spiel wird.
Genau, diese also ganz prägende Mechanik bei euch ist der Tanzrausch.
Absolut.
Der wird auch wirklich so genannt, also das ganze Spiel ist auf Englisch, aber die englischen Sprecherinnen, die sagen auch tatsächlich Tanzrausch, manchmal sehr süß klingt mit dem Dialekt. Und es ist so, dass man erst da reinkommt, wenn man auch wirklich den Takt auch trifft. Ne? Das ist also ganz, ganz wichtig. Was passiert, wenn man im Tanzrausch ist?
Ja, also den Spaß wollten wir uns auch einfach nicht nehmen, wenn wir englische StreamerInnen haben, die dann Tanzrausch aussprechen müssen. Nee, aber der Tanzrausch an sich ist quasi eine Stance oder ein State, den du erreichen kannst, wenn du halt 20 Mal den Takt triffst in Folge. Und wenn das passiert, merkt man, die Musik wird ein bisschen epischer, die wird actionreicher. Also wir gehen nochmal in einen neuen State der Musik. Es gibt eine neue Version von der Musik, die gerade gespielt wird. Und man selbst ist halt in diesem Tanzrauscheffekt und macht halt besondere Boni, die man immer im Laufe des Spiels freischalten kann, dass der Tanzrausch zusätzliche Effekte macht. Also zum Beispiel, man kann mehr Schaden einstecken, man kann mehr Schaden verteilen. Oder aber man hat ein AOE-Feld um sich rum und bringt die Roboter zum Brennen, zum Beispiel.
Ja. Was super cool ist, also man wird dafür belohnt, dass man im Takt der Musik auch tatsächlich spielt. Also es ist zwar auch möglich, habe ich festgestellt, wenn man da einfach drauf schlägt und so, aber es ist lange nicht so effektiv. Also man kommt eigentlich nicht besonders weit, wenn man den Takt der Musik auch nicht trifft. Das war sicherlich auch beabsichtigt. Ne? Also man sollte diesen Flow reinkommen.
Also wir haben ja unterschiedliche Iterationsprozesse mit dem Spiel durchgehabt und wir hatten so eine der ersten Ideen war, dass wir dem Spieler oder die Spielerin dafür bestrafen möchten, wenn sie nicht im Beat ist. Und wir haben aber sehr schnell gemerkt, das frustriert ein wenig zu sehr. Und mit ein wenig meine ich sehr doll. Also wir hatten in der ersten Iteration, mit der wir auch so ein Vertical Slice hatten, womit wir auf die ersten Messen gegangen sind, haben die SpielerInnen halt angefangen, sich darüber aufzuregen, dass man gestunt wird, wenn man den Takt nicht trifft. Und da hatten wir noch so eine kleine Pausennote quasi immer über dem Spieler, die dann so gezeigt hat, na, jetzt musst du kurz stehen bleiben. Aber im Verlauf der Entwicklung haben wir uns dann gesagt, lass doch die Leute eher belohnen, wenn sie im Beat sind, und weniger bestrafen, um so halt einfach dieses Gefühl und diesen Flow, den wir in diesem Spiel haben wollen, dass du in diesen Rhythmus kommst, halt auch zu belohnen. Und so hat sich dann dieser Tanzrauscheffekt quasi in unseren Köpfen aufgetan und wurde dann bis zum Ende auch verfolgt.
Das ist cool. Und das macht ja auch Sinn. Also ich habe viele dieser Spiele, darüber müssen wir auch gleich reden, über dieses ganze Genre. Aber das ist auch etwas, was ihr mit ähnlichen Spielen auch wirklich gemeinsam habt. Also Hellsinger würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, das vor einem Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Dieser Ego-Shooter, da kannst du zwar notfalls auch schießen, außerhalb des Takts ist es nur nicht so effektiv. Aber was ich jetzt bei Beats Slayer dann auch festgestellt habe, ist, dass man dann immer noch Zeit hat, so einen Notfallkick oder Notfallschlag zu machen, falls man dann doch aus dem Rhythmus kommt. Also es passiert ja immer wieder, dass man dann so in eine Situation gerät, mit der man nicht gerechnet hat oder da irgendwie rauskommen muss und dann noch die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, das war nicht ein Beat, aber ich muss jetzt irgendwie aus der Bedrohung raus. Das ist auf jeden Fall total befreiend. Das war die gute, richtige Entscheidung, kann ich an der Stelle sagen, als Feedback, das so zu machen. Also nicht so frustrierend. Aber du merkst halt trotzdem, Tanzrausch mega wichtig. Und das bringt uns eigentlich auch zu einem wichtigen Punkt, nämlich die ganze Musik. Ich meine, die musikalische Gestaltung ist ja A und O bei eurem Spiel. Und wie seid ihr da so aus Entwicklersicht vorgegangen? Also hat das lange gedauert, da anzukommen, wo ihr jetzt seid mit dem Endprodukt?
Also wir haben eine gute Reise hinter uns. Zum einen haben wir schon relativ stark von Anfang an mit dem netten Markus Ziehofer zusammengearbeitet. Auch Komponist und mit Audio Creatures macht er ja genauso halt Videospielmusik. Und wir hatten sehr früh halt schon angefangen, halt diesen musikalischen Aspekt irgendwie halt runterzubrechen. Was ist wichtig? Was sind die wichtigsten Punkte im Spiel? Und dort war es natürlich klar, dass der Takt immer lesbar sein muss. Wir müssen diesen Flow, wie ich ihn gerade eben schon erwähnt habe, auch immer wieder erreichen. Und so waren die wichtigsten Punkte quasi gesetzt und wir hatten erstmal diesen, okay, es muss im Takt passieren und wie man jetzt am Ende hat, gerade mit unserer Axt, also ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu viel vorwegnehme, aber wir haben halt drei unterschiedliche Waffen, die alle ein bisschen anders mit dem Takt agieren und die Axt beispielsweise ist immer so ein Four-on-the-Floor-Beat, das heißt, jeden Vierteltakt kann man quasi mit der Axt eine Aktion machen. Mit dem Hammer beispielsweise kann man nur auf jeden halben Takt, also auf jeden zweiten Vierteltakt oder auf jede halbe Note kann man quasi eine Aktion machen und der braucht auch immer eine halbe Note, um wieder beziehungsweise eine Viertelnote, um wieder seinen Hammer rauszuziehen. Und den ersten Iterationen war noch die Idee, wir wollen mit dem Schlagen quasi, also wir haben oft mit dem Subtitle gearbeitet, Create Your Own Symphony of Destruction, und zwar dass du quasi eigene Sounds machst, wenn du jetzt Roboter schlägst. Und das hat aber leider nicht so gut funktioniert. Also, dass wir dann halt nicht nur nach jedem Vierteltakt quasi eine Aktion haben, sondern dann halt nach einer Viertel, zwei Achtel und wieder eine Viertel, dass halt so ein Rhythmus entsteht. Aber das war zu viel. Also, da wollten wir auch einfach zu viel, weshalb wir dann eher wieder zurückgegangen sind auf diesen Four-on-the-Floor-Takt. Und sind dann auch bei dem erstmal relativ stark geblieben, weil wir die SpielerInnen auch nicht zu sehr damit überstrapazieren wollten. Und ich denke, mit diesem Viervierteltakt haben wir jetzt einen Weg gefunden, dass dieser Beat-Aspekt immer noch sehr challenging ist, aber halt auch mit der Zeit leichter zu verstehen ist und es nicht komplett ein, überwältigt.
Ja, das liegt sicherlich auch an der Musikrichtung, die ihr gewählt habt. Also das sind hauptsächlich Elektro, würde ich sagen. Also das ist so die grobe Oberrichtung.
Ja.
Und elektronische Musik kann natürlich wahnsinnig kompliziert sein, aber der Vorteil bei vielen Tracks ist, dass du einen klar erkennbaren Beat hast, der wirklich überall durchscheint und der auch konsistent ist. Und man hat wirklich das Gefühl, gerade auch hier bei Beat Slayer, das ist tatsächlich ein extrem durchgängiger Beat. Also das ist ja wirklich auch ein Song, der läuft quasi die ganze Zeit. Also du hast das Gefühl, der ist halt immer da und geht ja auch zum Beispiel durch die Ladescreens irgendwie durch. Also der verschwindet ja quasi eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich denke mal, das war für euch auch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, auf elektronische Musik zu setzen, oder?
Ja, also das Spiel spielt ja bekanntlichermaßen in einer 90er-Jahre-Version von Berlin. Genauso wie wir als Bitewalkers Games aus Berlin kommen und seit 2008 dort unsere Wurzeln schlagen. Also war es für uns auch durch die Bundesförderung, also es waren sehr viele Punkte, die da ein bisschen mit reingespielt haben. Aber wir dachten uns, Berlin ist dafür ein sehr passender Ort, um so eine Geschichte zu erzählen. Und vor allem ist Berlin halt auch international bekannt für seine Techno-Szene. Also gerade, ja. Wir sind auf unterschiedlichen internationalen Messen gewesen. Also wir waren zum Beispiel auf der Gamescom Asia in Singapur war das. Mhm. Und jetzt auch erst letztens, ich glaube vor zwei Wochen die PAX East. Mhm. Dort waren wir auch mit Beat Slayer. Und wenn eins mit Berlin verbunden wird, oder wenn zwei Sachen mit Berlin verbunden werden, ist es zum einen die Techno-Szene und die Club-Szene. Ja. Also ein Elon Musk wird nicht umsonst vor dem Berghain abgelehnt. Und ja. Zum anderen wahrscheinlich auch der historische Aspekt von Berlin. Ich meine, es ist viel Weltgeschichte in Berlin passiert, gerade auch in den 90er Jahren, so mit Fall der Mauer und so weiter und so fort. Und gerade weil unsere dystopische Version von Berlin, regiert vom großen Dietrich Paradise, halt auch so ein bisschen in diese Kerbe von Freiheit und Freiheitsgedanken spielt, war das für uns sehr passend halt. Zum einen von der Story her, vom Ort her, aber natürlich auch von dem Gameplay-Aspekt her, dass seine elektronische Musik halt sich weniger monoton anhört, wenn sie die ganze Zeit in einem Viervierteltakt passiert, weil man halt sehr viel rumexperimentieren kann.
Das ist cool, weil also ich habe eine Zeit lang ab und zu in Berlin doziert als Gastdozent und meine ganzen Kolleginnen haben alle nur elektronische Musik gehört, die aus Berlin kam. Aus irgendeinem, ich weiß nicht warum, aber es ist mir auch erst im Nachhinein, nachdem ich Beat Slayer gespielt habe, auch so ein bisschen aufgefallen. Das ist sehr präsent, elektronische Musik in Berlin. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke, große Szene, die da ist. Das, was mich natürlich freut, weil ich komme aus Dortmund, bei uns gab es eine Zeit lang die Mayday. und das hat sehr mit mir resoniert. Und das Berlin-Setting, darüber wollte ich mit dir auch unbedingt sprechen, das finde ich super geil. Das ist für Leute, die aus Deutschland kommen, generell erstmal nett, überhaupt eine Repräsentation von irgendeiner deutschen Stadt in dieser Form in einem Spiel so zu sehen. Berlin ist sicherlich hier und da auch mal so ein Backdrop, aber das Spiel spielt ja ausschließlich in Berlin. Und man hat so viele kleine süße Details da drin. Also es gibt Dönerbuden, es gibt Telefonzellen, es gibt so Currywurst ist eine Währung, um Health zurückzukriegen zum Beispiel und so. Das sind so diese typisch deutschen Sachen irgendwie. Und ich musste da oft sehr schmunzeln, wie dieses 90er-Jahre-Berlin so umgesetzt hat und so. Und ich finde auch die Charaktere so, die Namen, so Mia zum Beispiel heißt unsere Protagonistin, das passt irgendwie auch total. Das ist auch so ein Name, der gut passt. Der ist auf der einen Seite sehr international, also nicht so ein typisch deutscher Name, aber trotzdem passt er auch super gut zu Berlin, weil sehr viele Leute ja auch diesen internationalen Einfluss haben. Und ich finde auch die so Sachen, dass man dann auch so Orte wie Neukölln zum Beispiel dann auch wiedererkennt und man hat so die typischen Berliner Sachen. Es gibt die Parks und es gibt die Industrieanlagen und so. Das ist super charmant. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr sitzt in Berlin. Also ihr habt euch die Inspiration quasi vor der Haustür geholt, oder?
Quasi, ne? Also wir sind jetzt gut, also am Spiel quasi gearbeitet haben roundabout so 20, 25 Leute. Mhm. Davon gibt's ein, zwei Leute, die halt Homeoffice-mäßig halt woanders in Deutschland wohnen, aber der größte Teil wohnt auch in Berlin. Und dann, Berlin ist ja riesig, ne? Also wir haben halt wirklich von sehr grünen Bezirken wie Köpenick bis hin zur komplett durch Asphalt geprägte Innenstädte wie halt, ich möchte jetzt keinen Bezirk runter machen, aber halt die Innenstadt, ne? Also Mitte gerade vor allem.
Okay. Das ist einfach zu sagen, ja.
Aber und dadurch bieten wir halt, hat Berlin zum einen diese leveltechnische Vielfalt für Beat Slayer halt auch gebracht, weil wir halt natürlich sehr viel unterschiedliche Sachen zeigen können. Wir hatten sogar in den ersten wegen, also ersten Iteration vom Spiel hatten wir auch noch als Map quasi die einfach eine Berlin-Karte, die unten in Köpenick angefangen hat, sich über Neukölln hoch nach Mitte geschlängelt hat. Und deswegen finde ich das actually nice, dass du auch sofort in Neukölln so ein bisschen erkannt hast. Und ja, quasi, wir konnten immer vor unsere Haustür gehen. Wir wohnen auch alle in unterschiedlichen Bezirken. Das heißt, also wir sind gut gefächert in Berlin aufgestellt. Und ich weiß noch, dass wir im Team oder einige Kollegen haben auch eine Entdeckerrunde quasi gemacht. Die sind also den ganzen Tag durch Berlin stolziert und haben sich einfach so coole Orte und einfach so Orte angeschaut, wo sie vielleicht noch nicht so oft waren, weil das halt ein bisschen weiter weg ist von ihrem Wohnort oder was auch immer, um so halt auch nicht nur den Fernsehturm und die Weltzeituhr mit abzubilden, sondern auch halt die kleine Kleingartenanlage in Köpenick sich genauer anzuschauen, also Klein-Venedig beispielsweise.
Ja.
Und um so halt auch viele, viele kleinere Eindrücke zu sammeln. Und am Ende ist Berlin halt auch nicht so abgenutzt wie beispielsweise in New York oder in Los Angeles, was jeder größere Titel sehr gerne als große Stadt nimmt. Mhm. Berlin ist auch groß und Berlin hat genauso seinen Charme. Und so dachten wir, passt das einfach sehr gut. Und wer hatte nicht schon immer mal Lust, so eine Litfaßsäule mit einer Axt zu demolieren?
Ja, das finde ich sehr schön. Jetzt, wo du das sagst, also es gibt auch ja generell nicht so viele Spieler, die aus Berlin kommen und die auch Berliner Setting haben. Also als nächstes würde mir jetzt Industria einfallen, von einem Zweierteam, wo einer wirklich auch in Berlin sitzt, jetzt gerade der zweite Teil angekündigt. Und da wurde ja zum Beispiel auch die Staatsbibliothek dann als Setting zum Beispiel verwendet und so. Und man hat auch so, also wenn wir jetzt von ein bisschen von Spielen weggehen, aber auch so ein bisschen bemerkt, dass da schon eine Begeisterung international zumindest da ist. Also dass die zum Beispiel Leute, die Dark gesehen haben, die deutsche Fernsehserie, die Mystery-Serie, die Deutschen waren so, ja, es ist halt ein Dorf in Deutschland. Aber international auf der anderen Seite der Welt, so in Brasilien zum Beispiel, gibt es eine echt dicke Dark-Szene, also eine Fanszene, die total auf dieses deutsche Setting abfährt, weil für die ist das komplett neu. Also auch im asiatischen Raum, dieses typisch Deutsche ist ja was also für diesen Kulturkreis etwas kommt, eine komplett neue Erfahrung, so das Ganze so zu sehen, wie die Häuser auch gebaut sind, Architektur und wie die Leute reagieren, die Sprache natürlich auch und so. Und beobachtet ihr das auch? Also du hast ja gerade erzählt, dass du auf internationalen Messen warst. Wie war so die Reaktion von den internationalen Spielerinnen?
Also, wie ich schon eingangs gesagt hatte, also, dass Berlin und Techno zusammengehört, haben viele verstanden. Für viele muss man aber auch gestehen, ist das natürlich nicht direkt auf den ersten Blick klar gewesen. Also, die haben halt einen Turm gesehen, der so ein bisschen umgestylt aussah und haben da jetzt noch nicht direkt Berlin gesehen. Als wir dann natürlich denen gesagt haben, hey, wir sind ein Entwicklerstudio aus Deutschland, wir kommen aus Berlin. Und dann hat es bei den meisten schon Klick gemacht. Ah, ja. Brandenburger Tor, da.
Ja, ja.
Weil wir das auch mit als Ladescreen beispielsweise hatten. Und dann kam das auch schon immer wieder ein bisschen öfters auf. Und hat sich auch ein bisschen weiter quasi so verknüpft quasi. Also, wie gesagt, die Tragweite von Berlin ist vielen bekannt. Ich würde nicht sagen, dass, wenn Leute halt an Deutschland denken, denken sie meistens eher an München oder an Frankfurt.
Ja, Bayern. Und,
genau, grundsätzlich erstmal Bayern, weil dort der deutsche Stereotyp quasi sehr gut erfüllt wird.
Warum?
Ja. Als Deutscher versteht man es nicht, aber. Als
Deutscher versteht man es nicht, ne? Warum Dirndl und ja. Brezel und Bier. Sowas, also Bier vielleicht, aber so, das ist so dieses, das, was die Leute international unter den Stereotyp Deutschen kennen. Ja, das stimmt.
Warum? Ja, oder einen anderen Stereotyp, den ich jetzt hier nicht weiter erwähnen möchte, aber das nagt, glaube ich, immer noch an uns so ein bisschen. Und deswegen haben wir halt mit Berlin gezeigt, zum einen, Berlin ist sehr Multikulti und hat dennoch trotzdem seinen eigenen Charme. Also, neben der großen Akzeptanz von anderen Kulturen hast du trotzdem noch diesen kleinen Barkeeper aus der kleinen Eckkneipe, der dann im tiefsten Berlinerisch die Weisheiten über seinen Job und über sein Leben erzählt. Und ich glaube, das macht Berlin aus und das macht auch dann den Charme aus, wenn die Leute dann halt auch mit den Leuten, mit der Crew quasi von Beatslayer interagieren und mit den Leuten dort reden, mhm. dass sie das dann auch halt wertschätzen und halt so ein bisschen sich cool fühlen mit den Leuten dort, ne?
Ja, das ist eine schöne Überleitung zu der nächsten Frage. Also das, den Eindruck hatte ich halt auch, dass sie das geschafft hat, trotz dieses, also man erforscht ja Berlin jetzt nicht frei, sondern man sieht diesen Backdrop halt in den Leveln und so, aber man hat trotzdem schon das Gefühl, vor allen Dingen durch den Cast, dass es halt sehr international ist. Also ich würde es vergleichen mit so anderen Weltstädten wie New York zum Beispiel oder, weil wir es gerade erwähnt haben, gehst nach New York und da hast du natürlich sehr viele Nationalitäten oder zum Beispiel Tokio oder so, wo du auch sehr viel mit Englisch sehr weit kommst und sowas. Und es ist immer noch ein Unterschied zu zum Beispiel Japan auf dem Land ist oder so, ist es in Amerika auch. Sobald du rausfährst aus Downtown und so, merkst du schon, das ist alles schon deutlich amerikanischer und da ist es, sind halt auch mehr Amerikaner als international. Berlin würde ich, empfinde ich halt auch so ein bisschen so, da sind wirklich alle und das ist wirklich sehr, sehr durchmischt. Und das habt ihr mit eurem Cast auch sehr gut repräsentiert und lass uns mal kurz drüber reden, weil das finde ich cool. Also ihr habt viele, es gibt das Roguelite, ne? Man kommt immer wieder zurück in sein Hub und man kann dort Sachen aufrüsten, man kann sich Upgrades holen, um den nächsten Run zu starten und so. Also die Struktur ist sehr, sehr üblich für Roguelites. Lights? Wie man Lights? Likes? Lights? Ich weiß gar nicht. Lights,
Light.
Ne?
Light, also, ne? Genau, leicht. Also gibt ja diese Roguelikes, wie das genau. Erste quasi, wo es gar keine Meta-Progression quasi gibt. Also man kommt in einen Hub, wo man einfach direkt ins nächste reinstößt, ins nächste Abenteuer. Aber wir sind ein Roguelite. Das heißt, man kann während des Runs halt Upgrades bekommen, die halt einen verbessern. Also man kann zum Beispiel gewisse Upgrade-Familien forcieren. Also man kann zum Beispiel nur noch Feuer-Upgrades bekommen oder man kann die Chance zumindest dafür erhöhen. Man kann mit mehr Leben starten und als Spitze der Roguelite-Progression kann man sich halt auch einen Revive zum Beispiel erarbeiten, dass man halt auch mal in einem Run sterben kann und trotzdem halt weitermachen kann, bevor man wieder zurück in die Base kommt, ja.
Also damit die Leute, die sich zuhören, das vielleicht auch vergleichen können, also vielleicht so in Richtung Returnal zum Beispiel, wo man immer wieder zum Raumschiff zurückkehrt, aber man nimmt ein bisschen Progression mit und natürlich auch Story-Progression, das ist hier mit diesem Beat Slayer auch sehr wichtig. Oder Hades zum Beispiel so geht auch so in diese Richtung. Also ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und das ist super charmant, weil man kommt zurück in diese Underground-Base, die mich auch ein kleines bisschen an Hi-Fi Rush erinnert hat. Das ist alles so ein bisschen provisorisch zusammengesetzt mit Couch und einer Bar und einem DJ und einer Frau, die in Kampfkunst sehr bewandert ist, eine Hackerin und so weiter. Man kann sich mit jeder Person immer so ein bisschen unterhalten. Und jede dieser Personen hat auch so durch ihre Expertise auch deren Upgrade-Option. Also zum Beispiel die Kampfexpertin bietet dir zum Beispiel diese ganzen Upgrades an oder du kannst dir so Buffs bei dem Barkeeper holen. Der mischt dir dann was zusammen, was dir bei dem nächsten Run hilft. So, das ist also super cool in das Gameplay eingebunden. Aber die Charaktere sind cool. Also lass uns mal bei diesem Opa anfangen, der super ist. Der Großvater DJ. Da habe ich wirklich positiv an Jet Set Radio gedacht, wo auch so ein alter DJ in seinem Turm sitzt und so die Rebellion so ein bisschen anfeuert und so. Und er versucht immer so die Rhymes vom Zaun zu brechen, was ihm nicht so ganz gelingt irgendwie. Aber er hat auf jeden Fall dieses Tanzrausch-Tape gemacht, was mir so ein bisschen vor den Gehirnwellenstrahlen-Dingern, also die Musik von Dietrich auf jeden Fall stützt. Ne? Dietrich als derjenige, der diese Radiostation hat und die Köpfe der Menschen beeinflusst und der Bruder von mir, das ist das Spielziel, ist von Dietrich gefangen genommen worden und sie versucht ihn zu befreien und sie hat aber immer diese Kopfhörer auf und diese Musik, die da kommt, die kommt von dem Großpapa-DJ, sag ich jetzt mal vorsichtig. Und wie seid ihr auf diese skurrilen Charaktere gekommen? Also die sind total cool und kernig gezeichnet. Die haben so einen schraffurartigen, fast schon schraffurartigen, groben Comic-Stil, der super gut passt. Und dieses Rauch von Berlin so hat, aber diese Charaktere sind sehr lebendig und auch cool gesprochen. Also wie war da euer Vorgehen?
Also unsere Artists hatten auf jeden Fall so der Grundpfeiler von den Charakteren beziehungsweise von dem allgemeinen von dem Artstyle war halt dieser einen sehr grungigen Artstyle, also sehr mit dicken Outlines zu arbeiten. Wir wollten immer dass Beatslayer auch eine Art Comic ist. Also wir wollten immer in diese Comic-Richtung rein, haben es dann halt auch ein bisschen vermischt mit einem leichten Anime-Style. Und so ist zumindest halt der Artstyle ein bisschen etabliert worden oder entstanden. Und Inspiration kam da sehr viel von so, also man kann sagen, Future trifft so ein bisschen auf Gegenwart, also wir hatten ein bisschen Inspiration gezogen aus Metal Gear Solid und aber dann halt auch direkt aus Spielen wie Persona, der Persona-Reihe und haben das dann irgendwie so zusammengemixt, um was Eigenes zu erschaffen. So. Mhm. Und auch die Texturen wurden da viele unterschiedliche ausprobiert, bis man halt zu diesen eher roughen, bisschen dreckigen Look gekommen ist. Muss man auch sagen, ist halt auch wieder ein bisschen wie Berlin, ne?
Ja, das eben, das meine ich. Das mag ich total. Ja.
Und gerade auch als Indie-Entwickler will man dann halt nicht zu viel Zeit an vielen Assets arbeiten. Und so kam dieser roughe Look natürlich auch als praktischer Aspekt sehr gut dazu, ne? Und so hat man halt dann so diesen Mix gehabt aus seinem eigenen Style, der so ein bisschen rough, ein bisschen Berlin-dreckig ist, aber halt auch dieses Charmante mit reinzieht. Also, und so sind dann halt, zumindest, so ist dann halt diese Arzte entstanden und die Charakter. Wir haben halt zwei Narrative Designer, die haben sich halt Gedanken darüber gemacht, was sind denn so die typischen Leute, die man in Berlin finden kann. So ein bisschen. Also vom alten und jedoch sehr weisen DJ Pocke bis zur gescheiterten Tänzerin, die es leider nicht geschafft hat, ihre Profikarriere im Tanzen weiterzumachen, bis zum zu Hause sitzenden im Keller einschließenden Hackerin, beziehungsweise einfach Fulltime-Nerd, wo ich mich auch sehr gut sehen würde. Haben wir versucht, so ein bisschen alles so ein bisschen mit reinzubringen, weil, und auch alles halt zu zeigen, wie unterschiedlich die Charaktere sein können und haben dann halt versucht, denen halt auch eine Geschichte zu geben. Also man wenn man sich ein bisschen umschaut in den einzelnen Leveln, wird man auch viele Level erkennen, die vielleicht mit den Charakteren zu tun haben. Beispielsweise kann man in einem Level Joes alte Bar zum Beispiel erkennen, die er früher aufgemacht hatte. Und so geben wir dem Ganzen halt, wenn die Leute das wollen und sich halt wirklich für die Charaktere und Story interessieren, dass sie dann auch in den Leveln was finden können, um das halt ein bisschen mehr zu verstehen. Warum ist das so? Warum ist Toni überhaupt zu Dietrich gegangen? Und warum gibt es dieses Tanztrausch-Tape oder warum braucht man das? Also du hast es ja schon fast gesagt, dieser Dietrich nutzt halt den Fernsehturm, um halt, hört sich perfide an, aber halt die ganzen Berliner quasi zu brainwashen, dass sie alle in einen monotonen Gang ihre Sachen verrichten für ihn. Mhm. Und die Kopfhörer schützen Mia davor. Und dieses Tanztrausch-Tape, das ist ja die Musik quasi, die man die ganze Zeit hört, ist quasi als Sicherheit davor, dass sie weiter oder immer näher an diesen Fernsehturm rankommen kann. Und so wollten wir auch versuchen, auch musikalisch halt immer wieder ein anderes Genre mit reinzuschmeißen in diese Techno-Musik beispielsweise. Und so kriegen wir halt auch immer gerade am Ende hin so einen epischen, fast schon klassischen Sound hin. Und auch dieser Big Bad Evil Guy hat trotzdem irgendeine Intention, weshalb er das macht. Und so haben wir irgendwie versucht, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, die man auch in Berlin treffen kann, irgendwie in dieser Geschichte oder in dieser Welt von Beatslayer auch zu treffen.
Was ich cool dabei finde, ist, dass es nicht so sehr im Weg steht, wenn man nur Gameplay haben möchte. Also man hat die meiste Story-Progression tatsächlich so eher am Anfang, wo so ein bisschen ein Tutorial drin ist und ein bisschen erklärt wird, was du alles machen kannst. Und dann sind die Gespräche eigentlich relativ kurz und viele davon auch optional. Also es gibt ja immer ein paar Icons angezeigt, was davon jetzt gebraucht wird, um weiterzukommen. Und ich finde das cool, dass ihr das so gelöst habt, dass diese Informationen da sind, wenn man sie sucht, wie du so schön sagst. Ne? Also wer möchte, kann diese Informationen suchen. Das Environmental Storytelling ist so aufgebaut, dass man diese Levels dann schon wiedererkennt. Aber man, wer sich nicht dafür interessiert, der kann auch einfach weiter diesem Spiel irgendwie folgen. Das finde ich sehr, sehr nett, weil es gibt so viele Spiele, wo diese Hintergründe, also die Levels generell so gebaut sind, dass sie eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben oder dass sie wirklich zusammengewürfelt sind. Und das Gefühl hatte ich nicht, zumal ihr so viele unterschiedliche Level auch habt. Also das hast du ja vorhin auch kurz mit der Inspiration gesagt, mit Berlin. Man merkt schon, dass jeder Level auch anders aussieht. Und dass diese auch nicht Zufalls, so richtig viel Zufallselemente irgendwie drin haben. Ne? Also das wollte ich dir noch fragen. Mir ist jedenfalls nicht aufgefallen. Also es gibt ja so Roguelites, die so richtig viel durchmischen und halt die Assets immer so durcheinander würfeln. Und teilweise auch wirklich gut in die Story eingebunden. Also wir hatten vorhin Returnal gesagt, da ist es wirklich hervorragend eingebunden, aber es gibt andere, wo das so sehr willkürlich wirkt, wie so einfach künstliche Zeitverlängerung. Und bei euch hatte ich aber nicht das Gefühl, also ihr habt schon relativ viele feste Level, oder? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also gerade die ersten Runs waren für uns halt wichtig, dadurch, dass die Leute oder die SpielerInnen wahrscheinlich sehr überfordert sein werden mit dem Rhythmus. Oder mit der Rhythmusmechanik, dass sie erstmal darauf klarkommen müssen. Und deswegen haben wir gerade die ersten Level sind noch sehr human gehalten, haben eine lange auch Introduction von neuen Gegnern. Das heißt, man lernt in dem einen Level beispielsweise, lernt man immer diesen Hammerbot kennen, der dreimal Schläge hintereinander auf Mia versucht zu treffen. Und der wird halt einzeln sozusagen etabliert. Das heißt, er kommt alleine und ist nicht in einer Wave mit anderen Monstern, sodass man halt sich ganz klar auf den fokussieren kann und den halt kennenlernt, sodass wir den in einem späteren Zeitpunkt auch einfach mal mit reinschmeißen können. Also da fällt mir jetzt halt Beispiel an, ist ein bisschen groß gegriffen, weil AAA ist, aber Elden Ring hat das ja zum Beispiel auch gemacht, dass manche Bosse, die man am Anfang des Spiels halt kennenlernt, wo man sich einzeln auf diese Person fokussieren muss und deren Pattern lernen muss und halt besiegen muss, dass diese dann im späteren Spielverlauf als normale Mobs einfach wieder erscheinen können. Und bei uns ist es jetzt nicht so der Fall, ne, weil unsere Bosse werden nicht einfach mal so spawnen, die haben immer eine ganze Area, wo sie ihren designierten Platz haben. Aber gerade bei den Minibossen ist das beispielsweise der Fall. Also auch der Schildbot, der zum Beispiel dann halt andere Roboter schützt und eigentlich nur von Mia wegrennt, wird in einem Level halt introduced und vorgestellt, während er dann im nächsten Level halt auch einfach normal mitspawnen kann. Und das ändert sich dann auch von Run zu Run, weil wir wollen ja auch, dass man Dietrich wahrscheinlich mehrmals besiegen muss, gerade auch um die ganze Story sozusagen dahinter zu verstehen, werden die Roboter auch nochmal schwieriger. Also es gibt sozusagen Elite-Versionen von denen, die dann nochmal ein anderes Pattern haben. Und dort sind wir dann aber schon ein bisschen rougher, könnte man sagen. Also da sind wir nicht mehr, wir introducen den jetzt nicht mehr, der ist jetzt einfach da, viel Spaß damit. Wir hoffen, du wirst wieder zurück in die Base katapultiert. so nach dem Motto. Aber wir würden schon sagen, dass du durch die unterschiedlichen Upgrades und halt auch die Wege, die du entscheiden kannst zu laufen, immer ein sehr neues Feeling hast von deiner Progression, von deiner Level-Progression. Jedoch ist, wie du schon gesagt hast, halt manches vorgescriptet von der. Also es ist nicht komplett randomisiert, welche Gegner in welchem Level kommen. Aber es soll zumindest den Eindruck erwecken, dass es sehr stark in diese Richtung geht.
Ja, es ist aber, macht aber auch Sinn, wie er das gemacht hat. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mich das frustriert oder so. Und ich finde es auch angenehm, dass man so quasi bis zur Hälfte des ersten Runs eigentlich ganz gut sich erstmal aufwärmen kann und dann aber so in diesen Flow reinkommt. Also dass man merkt, dass ihr da sehr viel Zeit investiert habt, um das auch zu playtesten und euch da sehr viel Feedback geholt habt. So ganz kurz, so ein bisschen in der Firmengeschichte nochmal nachfragen. Euch gibt es ja seit 2008. Und Roguelite ist ja schon so euer Ding, oder? Weil ihr habt so ein total cooles Roguelite-Spiel gemacht, das heißt Insurmountable.
Insurmountable, genau.
Wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und das ist auch ein Roguelite, wo man einen Berg besteigen muss. Und das ist mir seitdem im Gedächtnis geblieben, weil das so eine ungewöhnliche Idee ist und so. Also gibt es denn generell was an Roguelite, was euch irgendwie reizt? Also Warum Roguelite?
Also wir haben auf jeden Fall in unserer Firma viele Leute, die Roguelikes mögen. Also ich persönlich zum Beispiel bin ein sehr großer Binding of Isaac-Fan. Hab da sehr viel Spaß daran, was ja schon eher ein Roguelike ist. Okay, könnte man als Roguelite auch bezeichnen, weil man ja so ein paar Sachen freischaltet. Aber ich würde es eher als Roguelike bezeichnen, weil man immer sehr ins Kalte geworfen wird ohne irgendwas und du kannst dich nicht irgendwie verstärken am Anfang. Wir haben auch andere KollegInnen, die sehr, sehr, sehr viel Hades gespielt haben und das wirklich in sich aufgenommen haben und als Teil ihrer Lebensphilosophie sehen. Nein, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber also Roguelikes mögen sehr viele von uns und auch dass wir halt mit Insurmountable natürlich auch einen kleinen Erfolg verzeichnen konnten, hat uns dort in der Hinsicht halt confident gemacht, dass wir halt das schon als neue Identität von Bytewalkers sehen können und halt uns da auch einfach durch Insurmountable halt uns Erfahrungen sammeln konnten, die wir dann jetzt für Beatstair auch nutzen konnten, gerade im Hinblick auf eine Progression und auf dem Aspekt des Balancings beispielsweise. Und also am Ende würde ich sagen, das hat auch sehr viel dazu beigetragen. Natürlich auch, kann man vielleicht mal erzählen, wir waren mitten in der Entwicklung von Beatslayer und anfangs sollte Beatslayer noch ein lineares Storygame werden. Also und Roguelike war da noch gar nicht so sehr die Rede. Und dann kam so ein Shadow Drop von so einem bekannten Spiel. und zwar war das Hi-Fi Rush. Und da dachten wir uns so, dass das können wir nicht toppen. Also wir können kein Bethesda toppen in Narration, geschweige denn Art. Also mussten wir in unserer Entwicklung auch umdenken. Und es hat gar nicht mal so lange gedauert, bis wir dann gesagt haben, warum vertrauen wir nicht darauf, was wir schon mal gemacht haben? Warum machen wir nicht daraus einen Roguelike? Und natürlich hat das ein bisschen länger gedauert dann in der Entscheidungsfindung. Man muss noch ein bisschen gucken, gibt's denn schon sowas? Gerade weil wir wussten, Metal Hellsinger ist hier gerade in den Startlöchern und will releasen. Wir hatten einen Soundfall, was zu dem Zeitpunkt auch schon da war oder da sein wird. Da weiß ich gerade gar nicht mehr so ganz genau. Aber alles in allem, es gab schon ein bisschen Spiele, die das halt zumindest in die Richtung quasi gegangen sind. Und aber wir haben dann gesagt, ey, wir machen es einfach. Let's go.
Ja, war die gute Entscheidung, weil das setzt es auf jeden Fall ab. Du hast jetzt quasi schon übergeleitet in meine nächste Frage halt auch, weil es ist ein interessantes Subgenre. Ich habe die alle gespielt. Also Soundfall, Hi-Fi Rush und so weiter. Ich hatte ein Interview mit der Produzentin von Hellsinger und so. Also das ist schon, also ich glaube, ich habe jetzt alle gespielt, die in diese Richtung gehen. Und das ist ja nochmal so eine Unterkategorie. Es gibt halt die Rhythmus-Games, so, wo man halt irgendwelche Tasten, ne, hat so ein Mikro und alles und das kennt man. Und dann gibt es so Mischformen wie Space Channel zum Beispiel, die das so ein bisschen mischen und noch so ein bisschen anderes Rhythmus-Game machen und so. Aber diese spezielle Mischung von Spielen, wie jetzt Beatslayer, die das wirklich aktiv ins Gameplay einbinden, also die so ein klassisches, meistens Hack and Slay oder Action-Gameplay nehmen und dann aber sagen, das muss jetzt rhythmusbasiert sein und so, das ist eigentlich nicht so beackert. Also ich saug diese Spiele total auf, also gerade Soundfall und sowas irgendwie. Ich denke, ich finde das super spannend als jemand, der selber auch Musik macht. Aber ich frage mich dann gleichzeitig aber auch, warum gibt es da eigentlich nicht so viel? Also so aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, ist es so eine krasse Nische irgendwie so? Also ist es schwer, das zu entwickeln oder liegt es vielleicht daran oder ist es so eine Mischung aus beidem? Also schwer zu entwickeln und gleichzeitig spricht man damit nicht ganz so viele Leute an, also eher ein Nischenpublikum. Was meinst du?
Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, dass das leicht zu entwickeln ist, würden mir meine EntwicklerInnen den Kopf abschlagen. also gerade, also wenn ich unsere EntwicklerInnen immer frage, ey, was denkt ihr, was war so das Schwierigste in der Entwicklung? Dann braucht das keine 2 Sekunden und die sagen das Beatsystem. Gerade, ich habe versucht, das mal aufzunehmen und halt mich so gefragt, erklär doch mal warum, und da kam dann sehr viel von, es gibt halt eine gefühlte Latenz, also wie man denkt, dass man im Beat ist, gegen eine tatsächliche Latenz, also wann drückst du den Knopf und wann ist es wirklich der Fall. Und das alles halt genau drauf abzustimmen, ist super, super schwierig. Also ich glaube, das würde halt auf jeden Fall dafür sprechen, dass das wirklich auch vielleicht ein bisschen schwerer ist in Entwicklung, dass es halt auch alles stimmig sein muss. Und gerade wie wir auch auf dem Musikaspekt dann den Punkt hatten, dass wir gesagt haben, ey, das darf sich aber auch nicht monoton anhören. Man darf nicht nach 2 Stunden das Pad weglegen und sagen, boah, ich muss jetzt hier die ganze Zeit in diesem Viervierteltakt-Sachen machen. Mhm. Da kommst du dann nicht mehr raus. Also dann hörst du das Spiel auf und dann gehst du im Takt zu deinem Kühlschrank und holst dir eine Flasche Wasser raus. Deswegen, ich glaube, dass es ist ein Spiel, was man vielleicht nicht unbedingt jetzt neben einer Serie spielen kann, weil man sich wirklich auf diesen Beat und auf diesen Flow und diese Musik einlassen muss. Mhm. Nicht, dass ihr das nicht trotzdem machen könnt mit einem Beat-Assist-Modus, den wir extra ins Spiel eingebaut haben, damit man nicht so sehr auf den Beat achten muss. Das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass es schon noch eine Nische ist, aber Hi-Fi Rush spätestens hat gezeigt, dass diese Nische auch sehr schnell aufreißen kann und es mehr Leute gibt als nur die paar, die vielleicht Crypto for Necrodancer oder Ozu verschlingen. Solche Rhythmusspieler. Ich denke, diesen Mix aus einem actionreichen Gameplay und nicht nur à la Guitar Hero halt die richtigen Tasten, also Rhythmusspiele sind viel mehr als das, ne, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, da ist noch relativ viel Potenzial. Wir haben ja das Potenzial auch schon relativ früh gesehen. Hi-Fi Rush hat uns in der Hinsicht dann auch bestätigt, dass es halt möglich ist. Und dementsprechend, ich würde sagen, es gibt da noch weitaus mehr Potenzial und ich freue mich auch immer mehr, Spiele meiner Bibliothek hinzuzufügen, weil ich da auch genauso ein großer Fan bin.
Das ist also die Entwicklerin von No Straight Roads, was ja so ein bisschen ein paar Jahre vor Hi-Fi Rush rauskam, und auch die Producerin von Hellsinger, die meinten halt genau dasselbe, was du jetzt auch gesagt hast, dass das Schwierigste wirklich auch diese Steuerung ist. Die Visuals gar nicht mal so. Also es gibt gerade, je nachdem, in welcher Engine du arbeitest, gibt es auch viele Tools, die dann die Musik ablesen und so und diesen visuellen Effekt hinbekommen. Das ist gar nicht das Schwierige. Schwierig ist wirklich, diesen Rhythmus und diesen Flow hinzukriegen. Man geht da so viele Iterationen durch, bis man das durch hat. Und was viele Spielerinnen, das finde ich einen guten Punkt. Das merkst du auch, wenn du klassische Rhythmusspiele spielst. Special Ender war jetzt ein gutes Beispiel. Das ist ja Dreamcast ursprünglich gewesen und PlayStation 2 gab es einen Port. Und das waren ja noch Röhrenfernseher, für die das entwickelt worden ist. Und die hatten nicht diese Latenz, die du heute zum Beispiel in den aktuellen Screens drin hast, weil da das ganze Bildsignal ja einmal durch einen kompletten Prozessor nochmal durchgeht. Also bevor das aus der Konsole einmal durch den Fernseher durchgeht, hast du eine Latenz von ein paar Millisekunden und das merkst du sofort. Also wenn du das nicht berücksichtigt, dann funktionieren diese Rhythmusspiele auch plötzlich nicht mehr. Also wenn man heute versucht, so PlayStation 1, PlayStation 2 Rhythmusspiele zu spielen, Parappa the Rapper zum Beispiel, dann wundert man sich, warum geht denn das eigentlich nicht? Weil da eine Latenz drin ist, weil die halt in diesen aktuellen Fernsehern drin ist und das macht Leute wahnsinnig. Natürlich gibt es einen Gamer-Modus bei den meisten Fernsehern, den schalten die meisten Leute aber nicht ein. Und da ist die schlechte Review schneller geschrieben, als die Leute sich halt mit ihrem eigenen Setup befassen. Und das muss, also ich meine sogar, das irgendwo auch über Hi-Fi Rush gelesen zu haben, dass es für die eine mega Challenge war, das so hinzukriegen, dass die Zeit, die du brauchst, um diese Eingaben zu machen, also das Zeitfenster, wo die Eingaben akzeptiert werden, das mussten die total ständig nachjustieren, damit es halt einigermaßen für alle Spielerinnen irgendwie passt. Und dann haben sie quasi so ein Aufladesystem gemacht, ne, dass man quasi die Tasten, dass es da so eine recht große Latenz irgendwie zwischen geben kann. Ich kann es ein bisschen fühlen, also ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, da war die Latenz quasi null. Ich habe es nicht auf dem Fernseher probiert, aber das wäre so ein Tipp an die Leute, die zuhören. Steam Deck hervorragend, generell Handhelds hervorragend, also auch wenn ihr später mal eine Switch-Version machen solltet, dann wäre das, weil Handhelds sind ja quasi die direkte Verbindung, da ist ja quasi nichts zwischen, außer der Prozessor zwischen dem, von dem Bildschirm. Und das hat für mich da wirklich extrem hervorragend funktioniert. Also sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man Beatslayer vielleicht auf einem Fernseher dann spielen möchte oder so. Ja, Fernseher fügt da immer Latenz irgendwie hinzu.
Da kann ich auch sagen, dass wir ganz klar das Spielen mit einem kabellosen oder mit, nee, nicht mit, also mit einem kabelgebundenen Headset und einem Controller halt empfehlen. Einfach weil genau dieses Problem der Latenz halt gerade auch bei schnurlosen Kopfhörern, also halt mit Bluetooth verbunden, nochmal extremer ist als irgendwas, weil, wie du schon gesagt hast, dieser Ton muss quasi von deinem PC erstmal per Bluetooth übertragen werden ans Headset. Und das ist so dieser kleine Touch an Ungenauigkeit, der dadurch entsteht, der das komplett unspielbar machen kann. Ne? Ja. Wir haben zwar eine Kalibrierung drin, also man kann quasi das versuchen, den Sound neu zu kalibrieren. Das ist jedoch mit Bluetooth-Headsets, dadurch, dass die halt immer so eine Schwankung haben von gesendeten Sachen, halt auch relativ schwierig. Weshalb wir das auch ganz klar auch ins Hauptmenü groß und fett geschrieben haben. Wir empfehlen hier ganz klar das Spielen mit Headset, mit einem kabelgebundenen Headset und einem Controller. Also ich spiele mit einem Wireless-Controller. Das heißt, Wireless-Controller funktioniert der Input, aber wie gesagt, der Output vom Sound hat immer so seine Probleme bis jetzt gehabt.
Ja, zumal es bei Bluetooth ja auch noch unterschiedliche Protokolle gibt. Also je nachdem, was für ein Protokoll die Kopfhörer verwenden oder der Bluetooth-Empfänger, kann es halt auch zu Latenzen kommen. Man gewöhnt sich dran, wenn man einen Film guckt zum Beispiel oder so, dann fällt es vielleicht manchmal auf, dass die Stimmen nicht ganz genau passen, aber man geht in so einen passenden Modus irgendwie rein. Aber ich merke es auch bei anderen Spielen, dass die Latenz dann manchmal einfach zu hoch ist und du diesen Unterschied einfach merkst. Also kein Wunder, wenn man viel mit Sound macht, dann ist man natürlich ein bisschen soundempfindlich. Aber bei Musikspielen fällt es hart auf. Also es ist mir bei Parappa the Rapper, da gab es so einen Remaster für PlayStation irgendwann mal. Und da ist mir das auch aufgefallen. Da haben sie aus irgendeinem Grund diese Kalibrierung, die ihr jetzt drin habt, nicht eingebaut. Die haben es nachgepatcht. Aber die war in der Urfassung nicht drin und ich saß da und dachte, das kann nicht wahr sein. Klassiker. Parappa the Rapper. Super Klassiker. Und man kann ihn nicht spielen, weil diese Kalibrierung gefehlt hat. Das war sehr, sehr ärgerlich. Sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man solche Musikspiele spielt. Das ist cool, dass wir über diesen Aspekt reden. Ist vielleicht auch ein wertvoller Tipp für Leute, die euer Spiel dann auch spielen wollen. Dass man das unbedingt beachten sollte. Nochmal so allgemein gefragt, also ihr als Indie-Team habt jetzt bisher drei Spiele gemacht, Beat Slayer, Catch Me und Insmountable. Der Name ist geil, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Und jetzt ist gerade echt hart in der Spielindustrie, also mit den ganzen Layoffs und so weiter. Wie kommt ihr so damit klar? Also gerade auch als kleineres Team. Ist das auch eine schwierige Zeit für euch gerade?
Also man sieht's um sich herum ja sehr stark. Ne? Wir haben Piranha Bytes, wir haben Mimimi Games, die aufgehört haben, wir haben den Gearbox, was verkauft worden ist. Also gerade die Embracer Group. Also man kommt nicht dran vorbei, wenn man auf die Gaming-Branche schaut, wie es der zurzeit geht. Da kann ich zumindest persönlich sagen, ich fühle mich bei Bytewalkers Games relativ sicher, was das angeht, weil wir relativ gut noch im Sattel sitzen. Wir haben für Beat Slayer hatten wir, wie ich schon, glaube ich, mal erwähnt hatte, die Bundesförderung bekommen gehabt. Und auch für das andere Projekt, wo wir zurzeit dran arbeiten, haben wir auch noch die Bundesförderung bekommen, bevor der Topf quasi geschlossen wurde.
Oh, Glück gehabt, ja.
Richtig. Da hatten wir verdammt viel Glück gehabt. Wir haben lange auf die Bestätigung gewartet, dass die Gelder quasi genehmigt werden. Aber weil das halt genau quasi kurz vor der Schließung war des Pots. Und aber das gibt uns zumindest gerade noch für eine gewisse Länge Planungssicherheit. Und das macht uns dort, also das beruhigt ein wenig. Ne? Also wir wissen, dass es gerade einen großen Umschwung gibt. Und mir persönlich fällt es ja auch auf, wenn du dich abends hinsetzen möchtest, mal die neuesten Spiele dir anguckst und dass die AAA-Titel jetzt schon 70 Euro kosten, ist gang und gäbe. Und dass Indie-Titel sich auch vom Preis her natürlich langsam aber sicher steigern, fällt auch auf. Wo dann aber genau im Gegensatz davon dann sieht, dass es sehr viele Titel gibt, die jetzt diese Strategie fahren von, ich hau mein Spiel jetzt für 2 Euro raus und hole mir da halt dadurch dreifach und vierfach so viele Sales und mach so quasi den großen Durchbruch. Ich denke, die Gaming-Branche im Allgemeinen hat es zurzeit ein wenig schwer, weil sie halt sich auch von diesem großen Hoch von Corona so ein bisschen wieder runterkommen muss. Ne? Also Corona war scheiße, ne? Also wir müssen nicht darüber reden. Also ich habe es auch nicht gemocht, in meinen Anfang 20er Jahren die ganze Zeit zu Hause rumzulungern und das nicht so enjoyen zu können. Ja. Aber gerade weil du halt die ganze Zeit zu Hause warst, hast du dir dann halt eine Switch gekauft? Hast du dir vielleicht eine PS4 war es da, glaube ich, noch? Ich glaube, PS5.
Anfang PS5, glaube ich.
Anfang, ne? Ich glaube, also da war es auf jeden Fall noch problematisch, eine PS5 zu bekommen.
Richtig,
also,
richtig, ja.
Aber das war ja quasi einfach eine Hochzeit fürs Gaming, weil halt jeder auch einfach zu Hause war und gezockt hat. Und da haben vielleicht, also das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ich glaube, da haben manche Unternehmen halt einfach dann angefangen, sehr ungesund zu wachsen. Mhm. Und jetzt kommt das halt, dieser Gegenschlag dann. Also jetzt merkt man halt, die Corona-Jahre sind halt vorbei, die Leute gehen wieder raus, es kehrt wieder so ein bisschen Normalität ein, wie gesagt, Gott sei Dank. Aber das bringt dann halt solche Probleme jetzt halt mit sich. Und da bin ich sehr froh zu sagen, dass wir halt bis jetzt noch nicht viel machen mussten. Also wir hatten letztes Jahr auch mit ein paar Entlassungen zu kämpfen, gerade nach dem Catch-Me-Release haben wir dort sehr viele Leute aber auch aus dem Catch-Me-Team dann quasi rüber mit zum Beatslayer-Team genommen. Das heißt, da ist das Beatslayer-Team noch mal drastisch angewachsen. Aber das war das war so der einzige Punkt, wo es uns quasi auch so ein bisschen getroffen hatte. Aber man schaut sich trotzdem um, ne, und sieht, wie es halt um einen herum halt quasi anfängt, so immer ein bisschen leicht zu brennen, kann man sagen, ne?
Ja.
Wir warten alle auf den Feuerlöscher.
Ihr sitzt wie dieses Meme mit dem Hund.
Ja, das ist fein.
Ja, das ist fein. Noch brennt es ja nicht bei mir, aber ihr merkt es auch so, also das ist, also ich bei mir, ich kann sagen, aus der Sicht des Topfes ist es auf jeden Fall schon mal scheiße. Ich wollte nämlich genau in dem Jahr, als der Topf geschlossen worden ist, ein Förderprojekt einreichen.
Mhm.
Und ich so, fuck. Was ist das denn jetzt? Also, was vorbereitet? Es war noch nicht so ready, dass man es hätte. Also, als die Nachricht kam, war es noch nicht 100% ready, aber es wäre so innerhalb der nächsten 2-3 Monate ready gewesen. Auch schon so mit dem ersten Prototyp und war einfach nicht mehr da. Und das ist das Erste, woran ich es dann auch bemerkt habe. Und ich doziere ja Game Design und die Uni, für die ich doziert habe, also unter anderem, eine davon ist jetzt pleite. Die musste jetzt Ende letzten Jahres musste die Insolvenz anmelden. Und da war das dann auch komplett bei mir angekommen. Und das war parallel zu diesen ganzen Nachrichten, die man bekommen hat. Microsoft entlässt Leute, Sony entlässt Leute und so weiter. Und das war wirklich so eine Stimmung, so jetzt geht irgendwie quasi komplett alles unter. Und ich glaube, 2024 wird nicht besser. Also die Nachrichten reißen ja irgendwie nicht ab. Und da macht man sich halt irgendwie schon Gedanken. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so kleinere Projekte, so etwas wie Beatslayer jetzt zum Beispiel, das, was ihr macht, dass so Projekte, die wirklich ganz gezielt in eine Nische irgendwie reingehen, also die gar nicht darauf abziehen, so ein großes, breites Publikum anzuwerben, weil das halt mit einem großen Risiko natürlich auch verbunden ist, sondern die dann irgendwie sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt eher so auf einen kleinen Nischenbereich. Wir wissen aber, dass wir diese hundertprozentig ansprechen. Also unsere Leute, also jetzt zum Beispiel Beatslayer, das sind wirklich ganz speziell die, die Musikspiele mögen, die Bock auf sowas haben, die holen wir jetzt ab. Dass das jetzt eher so das Ding ist, dass das jetzt am besten funktioniert. Also würdest du das auch sagen, also dass kleinere Projekte in dieser Richtung besser funktionieren? Oder würdest du sagen, nee, ich würde sofort ein Elden Ring machen?
ich denke, dass zum einen muss man immer, glaube ich, von Nische zu Nische unterscheiden, wie groß sie zum einen sind. Zum anderen denke ich, dass man Spiele auch nicht mehr unbedingt für eine Nische quasi am Ende halt published oder beziehungsweise veröffentlicht. Weil am Ende wird man dann trotzdem gemessen von den großen Titeln. Also wir wollen mit Beatslayer genau diese Nische eines Rhythmusspiels füllen, was halt Roguelite-Aspekte hat. Doch in manchen Kritiken, wie wir sie jetzt schon bekommen haben, werden wir eher als Roguelite gesehen, was halt so ein bisschen Rhythmus hat. Und das ist dann halt dieser, dann wird man halt sehr stark mit einem Hades verglichen, was natürlich ein Vergleich ist, wo wir zum einen natürlich sehr stolz sein können, wenn dieser Vergleich gezogen wird, zum anderen diesen Vergleich gewinnen wir aber auch nicht. Hades hat Jahre von Produktion mehr im Projekt. Die haben Stories, die haben Charaktere, die sind so interessant und so geheimnisvoll geschrieben, da kann sich DJ Pocke noch so viele Reime überlegen. Ne? das ist ein Vergleich, der ehrt uns zwar, aber wir wussten auch von Anfang an, dass wir deren Komplexität und deren Stärke oder allein Spielzeit nicht, an die kommen wir nicht ran. Aber nichtsdestotrotz wird man halt mit solchen Titeln verglichen und man wird auch mit anderen großen Indie-Titeln, die halt den Durchbruch geschafft haben letztes Jahr, der Dave the Diver als Beispiel, mit diesem wird man halt verglichen, weil am Ende man zwar ein Rhythmusspiel gemacht hat, aber es gibt ja auch dieses Indie-Game und das hat es ja anders und besser gemacht, ne? Und da werden wir erst eher als Indie-Titel bezeichnet, als dass wir ein Rhythmusspiel sind.
Ja. Und dann ist ja auch die Budgetfrage. Also jetzt haben wir Hades zum Beispiel reingeworfen, aber das hat ja Millionen verschlungen. Also das ist ja Jahre Absolut. In Produktion gewesen und ist einfach auch Indie hin oder her. Aber das ist ein wahnsinnig teures Spiel gewesen. Also klar, kein AAA, aber teuer. Mit sehr vielen, also allein mit einem Komponisten, der sehr viel Geld kostet und wahrscheinlich mehr gekostet hat als die ganze Beat Slayer-Produktion. Also das darf man nicht vergessen. Das sind natürlich, da werden wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Und ich finde das auch sehr bezeichnend, weil klar, also für den Konsumenten ist es dann egal. Also wenn du jetzt irgendwie in dieselbe Kerbe steckst, dann wären quasi alle die gleichen Chancen und so. Und dann wird ja auch, und der Konsument unterscheidet ja auch dann gar nicht so sehr, wie sind diese Spiele entstanden. Das wird deswegen, also ich hoffe, Leute, die sich interessieren, hören dieses Interview und hören das dann halt auch raus, wie die Produktionsumstände sind. Aber es gibt halt einfach einen wahnsinnigen Unterschied. Auch bei Dave the Diver ist ja eigentlich kein Indie-Game. Das ist ja, kommt eigentlich von einer riesigen, wie heißt der Publisher nochmal? Sengen? Den Namen vergessen. Die haben viel Geld, die machen. Also, da war ja auch der
Overwhelming, Eklat. Mint Rocket.
Ja, genau, stimmt. Und das war ja ein riesen Eklat, als die bei den Game Awards unter Indie Games aufgeführt worden sind und so, weil es einfach kein Indie Game ist. Sind
von Nexon, glaube ich, oder?
Nexon, genau. Nexon macht diese ganzen Online-MMOs zum Beispiel und die haben gigantische Teams und das ist klar, die haben so diese kleine Sparte, die Spiele, manche Leute, wenn sie Indie-Games sagen, die meinen eigentlich eher eine Mentalität als den Produktionshintergrund. Das ist so wie mit Indie-Musik, ne? Also wenn es irgendwie ein bisschen grungy klingt so, dann ist das irgendwie Indie, aber da wird gar nicht so richtig beachtet, wer eigentlich diese Musik gemacht hat. Und Dave the Diver, also nichts gegen das Spiel, ist lustig und so, aber es ist
absolut
der Hintergrund ist halt ein komplett anderer als zum Beispiel bei euch. Und trotzdem wird man ja trotzdem irgendwie damit verglichen. Das macht es natürlich dann ein bisschen schwer. Findest du das ein bisschen unfair oder?
Ich finde am Ende sind wir zwar eine große Branche und es existiert sehr viel Liebe und sehr viel Zusammenhalt auch, weil am Ende halt jedes Spiel unterschiedliche Genres bedient. Mhm. Aber am Ende hat der Spieler halt nur 24 Stunden am Tag und muss dann gucken, wo er seine Zeit am liebsten reinschmeißt. Unfair ist ein falsches Wort, ne? Also ich gönne denen den Erfolg, ne? Also das Spiel ist super. Es gibt auch ganz viele andere großartige Indie-Titel, die zum richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ich finde nur, dass die Definition von Indie, wie du schon gesagt hast, halt immer verschwommener wird und es nicht nur noch diese quasi Produktionskosten sind, die ein Indie definiert, sondern halt irgendwie auch die Aufmachung und dann wird auf einmal ein Dave the Diver als casual Singleplayer pixelartiges Spiel schnell mal als kriegt quasi den Indie-Stempel und ist es vielleicht gar nicht, ne? Und und so, wie gesagt, unfair ist, wie gesagt, finde ich das falsche Wort, aber man könnte jetzt natürlich dazu plädieren, halt auf mehr Awareness dort zu schaffen und sich halt mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, aber sind wir mal ehrlich, wer tut das dann schon? Ne? Also man sieht Dave the Diver oder man sieht einen Beat Slayer und sagt, boah, geil, ein Rhythmusspiel, habe ich jetzt eigentlich Bock drauf? Mhm. Also und deswegen, das ist zu deiner Frage davor auch, das ist halt dieser Punkt, dass man, jetzt habe ich den Faden leicht verloren, aber ich kriege ihn wieder. Das ist halt dieser Punkt, dass wir diese gewisse Zeit halt nur haben und du musst dich dann halt auch mit diesen auch irgendwie in gewisser Weise vergleichen, weil sie halt genau in diese Kerbe schlagen vielleicht, des Singleplayer-Spiels. Und BeatStair ist ein sehr gutes Rhythmusspiel. Man kann auch ein paar Euro mehr ausgeben und kann den Rhythmusaspekt komplett wegnehmen und dann kann man sich Hades kaufen. Aber wir sind genau das, was halt diese Nische anspricht. Ne? Wir wollten ein Rhythmusspiel haben und ich finde, gut, das ist natürlich ein bisschen nicht objektiv, sondern eher subjektiv, aber ich finde, BeatStair ist dafür ein sehr gutes Spiel geworden.
Ich finde, es ist auch ein gutes Spiel geworden. Deswegen freue ich mich über dieses Gespräch. Also ich hatte unheimlich viel Spaß mit dem Spiel und ich hoffe, dass ihr da in Zukunft noch weiter ausbauen könnt. Also es gibt es ja, wie gesagt, bisher nur für Steam. Das heißt nur in Anführungsstrichen, weil Steam ist schon fett. Natürlich trotzdem ist nicht so einfach, da drauf zu kommen, wenn man den ganzen Zertifizierungsprozess irgendwie hat. Aber dieser generell auf jeden Fall etwas, was man da auf jeden Fall erwerben kann. Habt ihr denn vor, das noch auf Konsolen zu bringen oder konzentriert euch erstmal aufs andere Projekt?
Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Release von BeatStair. Also, wie gesagt, ist erst frisch draußen. Wir müssen dann natürlich als Indie auch schauen, ey, hat sich's verkauft auf Steam. Also haben wir da wirklich genug Leute erreicht mit dem Spiel, haben die Bock auf das Spiel, bekommen wir die Frage vielleicht auch auf Discord gestellt, ey, wann, wie sieht's aus mit dem Konsolen-Release? Ne? Also Insurmountable war zum Beispiel dort ein gutes Beispiel, da haben sehr viele Leute gefragt, ey, wann kommt denn das auf der PS4? Und das hat jetzt auch lange gedauert, die Portierung. Also ich glaube, es ist schon öffentlich, dass Ende April die Konsolenversion von Insurmountable erscheint. Ansonsten habe ich jetzt was ganz Falsches gesagt, aber ja, ist nicht so schlimm, weil es ja, wie gesagt, diesen Monat schon passiert, aber das dauert ja dann auch seine Zeit ein bisschen. Und ja, wir halten uns es offen, wir haben während der Entwicklung auch das immer im Hinterkopf gehabt, dass wir uns quasi vorbereiten schon auf einen möglichen Konsolen-Release. Also ich sage immer, sag niemals nie, aber noch gibt es dazu keine konkreten Pläne.
Macht ihr die Ports selber oder gibt ihr das in Auftrag?
Also den Insurmountable Port hatten wir jetzt selber gemacht.
Okay. Können wir ein Mythos auflösen, was Ports betrifft, dass es nicht so einfach ist, wie die Leute immer denken?
Ja, das ist nicht so leicht. Also allein, ich weiß gar nicht, Insurmountable kam vor 2 Jahren, glaube ich.
Ist das Unity oder so? Oder,
ja, Unity, was? Genau. Mhm. Insurmountable kam 2021. Wir haben ja das quasi fast das erste halbe, dreiviertel Jahr haben wir das Spiel ja geself-published gehabt. Und dann ist ja Dedelic mit aufgesprungen als Publisher und wir haben noch ein zweites Update gefahren und mit dem zweiten Update hat dann auch die Arbeit an der Portierung gedauert. Und es gab sehr viele Herausforderungen, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Dinge, wo du denkst, die funktionieren ja am PC, dann kann ich das einfach umsetzen, funktionieren auf der Konsole plötzlich nicht. Das ist, und jetzt wird es auch richtig spannend. Also ich arbeite gerade an einem Unreal-Projekt und alle Leute so, ja, das ist total geil mit Nanite und Lumen und so. Und es gibt bisher ein einziges Konsolenspiel, das Nanite und Lumen umgesetzt hat, nämlich dieses eine von EA, das mit den Zauberern, Immortals oder so. Und die hatten hart zu kämpfen. Und das ist sehr viele Herausforderungen, also gerade wenn man ein kleines Team ist oder wenn man sowas sogar alleine macht, da überhaupt irgendwie so im Kopf zu behalten, dass es vielleicht auf anderen Plattformen rauskommt. Weil so wie Speicherverwaltung und auch generell die Verfügbarkeit von Ressourcen funktioniert, das ist so ein Riesenunterschied. Die Leute denken immer, ich weiß nicht, woher dieser Mythos kommt, aber dass man quasi auf Knopfdruck für andere Plattformen einfach einen Port raushauen kann und so, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, das hinzukriegen. Abgesehen von diesem ganzen Zertifizierungsprozess. Also es steht alles unter NDA, deswegen werdet ihr da jetzt nie Details erfahren, aber Nintendo und Microsoft und Sony haben alle ihre eigenen Anforderungen, wann so ein Spiel im Store irgendwie rauskommen darf. Und das ist ein Prozess, der auch Wochen dauert. Also, und wenn du eine Kleinigkeit vergessen hast, du hast einen Gesetzestext zum Beispiel vergessen einzufügen oder da steht keine App, du hast irgendwas vergessen, Epilepsie-Warnung oder irgend so eine Kleinigkeit, die irgendwie in der Liste drin ist, dann wird es abgelehnt und dann wartest du wieder Wochen, bis das rauskommt. Und das ist, Freunde von mir arbeiten als Publisher und die ist zum Haare raufen teilweise, da Sachen auf Konsolen draufzukriegen. Wenn es dann einmal da ist, ist es geil. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Deswegen, ich habe auch schon diese Frage, wozu brauchen Leute heute eigentlich noch Publisher? Deswegen braucht man einen Publisher, der sich um solche Sachen kümmert. Also, und das ist ganz schön viel Kram damit dran. Wenn du das wirklich alles komplett alleine als Indie-Team machst, dann ist es eine riesen Challenge. Und dann haben wir ja noch nicht mal über Altersfreigaben und so gesprochen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja.
Also, man kann, glaube ich, so viel sagen. Es ist auf jeden Fall, alle haben ein unterschiedliches Backend und alle muss man sich erstmal reinfinden. Und das ist auf jeden Fall sehr viel, was man da berücksichtigen muss. Und dann halt auch bei jedem Store halt auch andere Sachen. Und das frisst Zeit. Und gerade wenn man es dann halt natürlich auch für die Community, für die Spielerinnen und Spieler halt auch natürlich in einem hohen Polish-Grad machen möchte, dann sollte natürlich auch alles schön aussehen und alles halt perfekt sein und gerade mit den unterschiedlichen Requirements für jegliche Konsolen, ne, oder für die PCs aber auch, ne, also wir wollen ja auch, dass zum Beispiel ein Beat Slayer auch überall flüssig läuft und überall genauso hübsch aussieht wie auf dem PC. Und das sind halt so Herausforderungen, die man sich bei einer Portierung dann auch immer stellen muss und das frisst am Ende dann auch natürlich Zeit und das ist manchmal gar nicht so bewusst.
Und dann denkst du, ja, okay, das habe ich PlayStation geschafft, aber wie kriege ich das Ding jetzt auf die Switch? und dann hast du plötzlich diese mobile Hardware und denkst, okay. Es ist also nicht so einfach, wie Leute sich das immer vorstellen. Und plus diese, also Kleinigkeiten oft, der Speicherdialog zum Beispiel ist PlayStation unglaublich wichtig. Dass wir da immer das war zumindest bei den älteren Konsolenversionen so, daran kann ich mich erinnern, dass der immer dieses UI von PlayStation selber, von der XMB, von diesem Menü, was da immer hinter ist, dass es immer aufgeben muss. Und das wurde mal bei einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, wurde das vergessen einfach. Also die hatten ein gut funktionierendes Speichersystem und da gab es auch immer ein Ladesymbol und alles, was die Anforderung ist. Aber da hat Sony gesagt, nee, ihr müsst das so umschreiben, dass immer dieses Ding aufploppt, damit die Leute das universell bei jedem Spiel wiedererkennen. Solche Sachen, die du auch vielleicht vorher nicht unbedingt rauslesen kannst. Also Mythos, Portierung, schwierig, ja? Und auch Engines helfen da bedingt. Also es macht es viel einfacher, natürlich, aber das heißt auch nicht, dass jede Bibliothek, die du benutzt hast, auch automatisch auf jeder Plattform funktioniert. Also manchmal hat man da irgendwie vielleicht, das teilweise sind es Plugins, die du benutzt hast, und die funktionieren auf dem PC, aber nicht auf der Konsole und solche Sachen. ich kann da deinen Blick sehen, dass du genau weißt, wovon ich rede irgendwie. Die Videos werden nicht abgespielt auf der Konsole. Shit, dabei haben wir so viele Videos bei uns, kleine Videoclips eingebaut. Das ist ja, was mache ich jetzt? Also solche Sachen sind...
macht auf jeden Fall Spaß.
Es macht Spaß, in Anführungsstrichen. Ja, cool. Also ich hoffe, durch das Gespräch haben ein paar Leute jetzt auch mehr Lust bekommen, sich mit Beat Slayer zu beschäftigen. Vielen Dank, Benny, für dass du meine Fragen beantwortet hast und dass du so ein bisschen Insights über die Entwicklung gegeben hast. Ich wünsche dir und deinem Team unheimlich viel Erfolg, dass sich jetzt wirklich das Publikum auch findet, dass die Leute erstmal merken, dass das Spiel überhaupt existiert. Sichtbarkeit auf Steam, super schwer. Wenn EA das nächste Mal wieder so 20 Klassiker auf einmal droppt und man von der Frontseite verschwindet, wie ist das? Die Geschichte kennst du, ne? Wie von der einen
Spielerin,
der das passiert ist.
War sehr tragisch.
Das kannst du nicht beeinflussen als Indie, deswegen hoffe ich, dass dieses Gespräch ein bisschen hilft, dass ihr aufmerksam auf dieses Spiel werdet. Gibt's auf Steam, ist Steam Deck kompatibel? Auch wenn es nicht angezeigt wird. Also momentan bei mir ist noch so ein Fragezeichen.
Momentan dauert die Verifizierung, die interne von Steam, auch ein bisschen. Deswegen, aber ja, das ist Steam Deck kompatibel, das Spiel.
Ja, lief bei mir absolut hervorragend. Hatte keine, auch, also Performance war perfekt. Und so war gar nicht, war, also habe ich wunderbar auf der auf dem Steam Deck spielen können, ohne dass da irgendwie Probleme waren, auch wenn da ein Fragezeichen steht. Also für die Leute, die sich jetzt denken, oh, das ist geil, das würde ich mitnehmen, in Zug oder so, dann könnt ihr das auf dem Steam Deck auf jeden Fall machen. Kann ich hier an der Stelle bestätigen, dass es hervorragend lief. Und diese Insurmountable, war dieser Name, gibt es bald auch für Konsole. Und das ist eigentlich ein anderes Kapitel, aber nur mal so ein kleiner Hinweis. Es ist ein Roguelite, wo man einen Berg besteigen muss. Und das ist eine geile Idee. Solltet ihr euch den, wenn ihr das noch nicht auf Steam gespielt habt, solltet ihr euch vielleicht mal den PlayStation 4 oder 5? 4?
Ich glaube 5.
5, ja. So, gibt es auf jeden Fall einen PlayStation 5-Port. Ende April hast du gesagt, ja,
und
ne?
Switch und Xbox. Also alle Konsolen gleich.
Alles?
Ja, ja.
Auch für Switch?
Auch für und die Switch.
Das ist ja mittlerweile nicht mehr so selbstverständlich, aber cool. Das ist natürlich schön. Ein guter Tipp zum Ende hin. Benni, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.